HTH Wildcard. Heute mit dem Gründer von Grainlovers, Wolfgang Mock.
Leute, es ist wieder soweit und eine neue Folge von HTH Wildcard ist online gegangen. Und zwar trifft sich Thomas in dieser Folge mit Wolfgang Mock. Wolfgang Mock ist 77 Jahre alt. Er stellt Getreidemühlen her, vorwiegend für den Privatgebrauch. Und der Typ weiß wirklich alles über Getreide. Er weiß alles über Mühlen. Er weiß alles über Verdauung und auch über glutenfreie Ernährung. Gibt's gegen Ende der Folge sehr, sehr spannende Insights. Und Mockmill Grainlovers, die Firma von Wolfgang Mock, die ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für ein Unternehmen, was sehr lokal agiert, aber global denkt und auch global wirkt. Die Mühlen von Mockmill sind nämlich überall auf der ganzen Welt bekannt und werden benutzt. Ich kann euch sehr empfehlen, dieses Gespräch zu hören. Es gibt auch viele von Thomas Talks jetzt in voller Länge auf YouTube zum nochmal hören, zum ersten Mal hören, zum Anschauen oder zum Weiterverschicken. Kommenden Montag haben wir beim regulären Podcast endlich mal wieder eine Folge mit Gast. Wir haben eine Hebamme in unseren Podcast eingeladen. Efi Bortmann von Joyful Mama, dein Hebammen-Podcast. Die Aufnahme war vorher, also kurz bevor ich dieses Intro aufnehme, ist die Aufnahme passiert. Und es war richtig, richtig cool. Sie ist sehr, sehr nett. Das Thema ist meiner Meinung nach total wichtig und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aber jetzt erstmal viel Spaß, guten Hunger und gutes Mahlen mit Thomas Schwitzer und Wolfgang Mock.
Ich bin hier in Lengfeld am Otzberg mit Wolfgang Mock von ehemals Mockmill, jetzt Grainlovers. Ihr seid eine international anerkannte, erfolgreiche Privathaushaltmühlenfirma, kann man das so sagen?
Kann man so sagen, ja. Klingt gut.
Was ist der offizielle?
Haushaltsmühlen.
Also Mühlen für den Privatgebrauch, oder?
Ja, ja.
Also jetzt nicht quasi Großbäckereien oder sowas mit irgendwie Mahlsteinen, die 2 Meter Durchmesser haben, sondern
Also
quasi Privatgebrauch und mittlerweile auch diese Flockmill heißt die, oder? Das ist quasi eine Mühle für Haferflocken.
Ja, es gibt in der Firma, die heißt ja eigentlich Wolfgang Mock GmbH, der Name nach draußen mockmill.com, auch die Webseite. Und jetzt der Übergang zu dem allgemeineren Namen Grainlovers, weil unter Mockmill kann sich oft jemand nicht so viel vorstellen. Und die haben jetzt einen Tischflocker, einen Flockenvorsatz für die KitchenAid, Küchengeräte und einen Elektroflocker. Mir hat mal ein Freund in Heidelberg, als ich noch Student war, ein Brot geschenkt zum Geburtstag. Und auf die Frage nach ein paar Tagen, das war lecker, wie er das gemacht hat, hat er gesagt, naja, ich mahle mein Getreide frisch. So fing das mal an. Ich bin dann einmal die Woche hingelaufen, habe mir bei ihm so einen Eimer voll Getreide gemahlen und habe angefangen zu backen. Und dann ist er verreist, habe ich mir die Mühle ausgeliehen und dummerweise kam er auch wieder zurück von der Reise und wollte die Mühle wieder haben. Und dann habe ich mir eine gekauft und aus Ärger mit der gekauften Mühle angefangen, eine eigene zu entwickeln. Die hat mir nicht gefallen, die Mühle. Nur, was ich da sagen will, ist, ich habe schon mit Getreide gearbeitet und war überzeugt, bevor ich eine Mühle hatte. Ja, das war mir wichtig.
Und wann war das ungefähr? War das in den 60ern, 70ern? Ich weiß nicht, ich will dich jetzt nicht beleidigen. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber
77.
77, okay.
Was nicht heißt, dass ich jetzt, sag mal, mich alt fühle. Obwohl, der Fachname, habe ich noch nicht gehört, ist hochaltrig.
Also, aber du bist 77.
Ich bin 77.
Aber
irgendwie so 75 fing das an.
Okay.
76 und als Student war ich ja vorher schon mit Getreide beschäftigt. Aber das Spannende ist dann, ich habe dann angefangen, mich einzulesen in Ernährung und habe mich dann völlig verarscht gefühlt. Also in dem Alter damals, irgendwie 28, 29, dachte ich, ich weiß gar nichts. Warum wusste ich nichts vorher? Und habe dann diese Ernährungsbücher gelesen, wie Krimis. Eins nach dem anderen.
So Ulrich Strunz und sowas, oder?
Nee, den nicht. Das kam erst später. Der Strunz kam erst später. War auch nicht so mein Fall.
Was hast du da gelesen?
Damals war es Bruker, war es Schnitzer und sonst andere Ernährungsbücher oder auch Soldatenkost. Zum Beispiel, was die wenigsten wissen, warum die guten Römer so fit waren. Die haben praktisch ein römischer Soldat, so rum gesagt, kannst du im Museum besichtigen, sind die Abfüllgefäße, bekam in der Zeit von Caesar bis zum Jahre 500 ungefähr 830 Gramm Getreide am Tag, pro Person. Und eine Kohorte, waren immer 8, 9 Leute, hatte immer eine Handmühle dabei. 35 Kilo schwer, so 2 schwere Steine, und haben die täglich gemahlen. Und wenn du jetzt nochmal auf Ballaststoffe gehst mit dem Gemüse, was sie hatten, hatten die doch tatsächlich über 100 Gramm Ballaststoff am Tag. Also gesünder kann man gar nicht essen.
Ah, okay. Weil Ballaststoffe helfen ja, die sonstigen Nahrungsmittel, die man so zu sich nimmt, besser zu verdauen, oder? Also wenn man jetzt quasi, das habe ich mir von meinem jetzigen Fitnesstrainer sagen lassen, Shoutout an dieser Stelle, dass wenn man jetzt zum Beispiel nur Eiweiß trinkt, irgendwie, ich weiß nicht, 100 Gramm Eiweiß am Tag, wenn man jetzt einfach einen Shake trinken würde und das einfach runter...
Schön ungesund, ja.
Ja, dann kann das der Körper gar nicht richtig aufnehmen. Wenn man jetzt allerdings noch Leinsamen mit rein rührt oder Haferflocken dazu macht, zum Beispiel ein Eiweißporridge oder sowas in der Richtung, dann kann der Körper auch was damit anfangen. Also dann rutscht das quasi nicht einfach durch. So habe ich mir das zumindest sagen. Also ich bin kein Wissenschaftler, keine Ahnung.
Ja. Also Ballaststoffe, der Name kommt ja daher, dass die Wissenschaftler vor 100 Jahren meinten, man brauche nur Kohlenhydrat, Eiweiß, was gibt es noch? Und Fett.
Und Fett, ja.
Alles andere ist Ballast.
Da kam der Name her. Makronährstoffe.
Genau, weil im englischen Sprachbereich heißt es ja Fibers. Mhm. Also es heißt Pflanzenstoffe. Also die Pflanze eigentlich stabil stehen lassen.
Also wie Fasern, könnte man sagen.
Faserstoffe. Und die, in der Tat, können wir nicht verdauen. Mhm. Aber man weiß ja mittlerweile, ne? Das schöne Buch fing ja an in Deutschland, Darm mit Charme, was du das kennst.
Ja, also ich habe es nicht gelesen, aber ich kenne es.
Einige, fast 100 Billionen Mitesser haben im Darm. Mhm. Ne? Und die sind darauf angewiesen, dass du Ballaststoffe isst, weil das ist deren Nahrung.
Ah, okay.
Und was die dann aus der Nahrung machen, also deren, sagen wir, Ausscheidungen oder deren Stoffwechselprodukte, zum Beispiel Buttersäure, dienen uns wieder als Kraftstoff und für die Immunkraftförderung. Mhm. Wir werden immuner dadurch. Das ist schon interessant. Und ein US-Wissenschaftler hat mal den schönen Satz gesagt, diese symbiotische Beziehung, also Symbiose zwischen Bakterien und Mensch, in der kompletten Geschichte der Menschheit, ja, ist eigentlich grundlegend dafür, weil die Stoffwechselprodukte der Bakterien ernähren letztlich uns. Ja. Mhm. Das heißt, wir können ohne Bakterien gar nicht existieren. Mhm. Und deswegen, ihr habt ja eine Geburt gehabt, die Babys nehmen bei der, sagen wir mal, vaginalen Geburt als allererstes nochmal Bakterien auf. Mhm. Ja, die brauchen sie auch dringend und dann entwickelt sich das weiter. Wir sind besiedelt.
Mhm. Es gibt auch ein wunderschönes Buch, kann ich dir empfehlen, Die Geschichte unserer Besiedler. Da geht es nur um Mitesser, also von Fledermäusen über Blutegel bis die Bakterien im Darm, alles Mögliche. Auf jedem Quadratzentimeter Haut leben ja irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Bakterien oder so. Und das ist, und wie diese ganzen Bakterien miteinander im Verhältnis stehen, wie man die in Anführungsstrichen pflegen kann, wie man mit denen umgehen muss und so weiter. Und das ist schon sehr spannend, weil geht ja immer, auch wenn man jetzt zum Beispiel ans Tierreich denkt, wenn man in den Zoo geht oder so, denkt man ja immer an Tiere, die halt ungefähr so groß sind wie wir, vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Aber dass es da eben, wenn man reinzoomen würde, nochmal ein ganz Universum an neuen Organismen gibt, die halt alle irgendwie so rumkreuchen und fleuchen, das ist schon spannend.
Spannend ist auch, dass das 10-mal mehr sind, als wir Zellen haben, ja.
Ja, ja.
Schon mit der ersten Zellbildung damals waren schon die ersten Bakterien dabei. Das finde ich schon super. Und wenn man die nicht gut ernährt, gibt es dann Darmstörungen, gibt es poröse Darmwände und so weiter und so weiter, weil wir einfach viel zu wenig darauf achten, wie wir die füttern. Mhm. Fütterst du die Bakterien gut, geht es dir gut. Kannst du so sagen. Jetzt kommen wir zum Getreide zurück. Das hat ja doch eine Reihe von Ballaststoffen. Nimm mal den Hafer zum Beispiel, der hat einen Stoff, ein Faserstoff, der heißt Beta-Glucan. Mhm. Hört man in der Wissenschaft viel. Und Hafer hat praktisch mit 4,3 oder 5 Gramm pro 100 Gramm Hafer bei allen Getreiden am allermeisten. Das ist ein Leckerbissen für die Bakterien, weil sie daraus auch wieder diese Buttersäuren herstellen können. Nur, wenn du Haferflocken kaufst, ja, dann ist diese Stoff Beta-Glucan nicht mehr so wirksam. Mhm. Weil Haferflocken in der Herstellung, kann jeder angucken, Produktion Köln-Flocken, kann man es ja auch sehen. Sie sind ja ganz ehrlich, wird der Hafer dreimal erhitzt. 90 Grad zum Darren, 100 Grad mit Wasserdampf, dann kann man schön flocken, weil er weich ist. Dann wird er wieder getrocknet hinterher. Und dann sind die B-Vitamine angegriffen, die Lipase ist völlig tot und Beta-Glucan und alle Ballaststoffe sind weniger wert.
Deswegen sind die Kölner alle so traurig, weil ihre,
Flocken ist ja so mit, steril sind. Ist ja mit 2L geschrieben und ist irgendwo da oben.
Nördlich. Also ist gar nicht Köln, okay.
Nee, die sind mit 2L,
also
die sind
quasi,
näher an der Nordsee.
Also du meinst quasi, je abgepackter oder steriler das Getreide, desto uninteressanter ist es eigentlich für den Darm. Kann man das so sagen?
Also je frischer, wenn du Getreide als Kölner kaufst, ist es ja noch in Ordnung.
Genau. Ja. Und wenn man sie halt quasi ganz frisch erst malt, dann ist es natürlich, ist da mehr drin, als wenn man es jetzt erstmal ein paar Wochen oder sogar Monate lagert.
Also ich habe mal vor vielen Jahren eine meiner ersten Messen in den USA mitgemacht, Messestand gehabt, Mühlen hingestellt. Da kam doch tatsächlich dann ein Mann vorbei und sagt, was ist das denn? Habe ich gesagt, naja, das ist eine Getreidemühle. Hat er gesagt, wozu Getreidemühle? Ich kann doch Mehl kaufen. Was macht denn den Unterschied? Habe ich gesagt, naja, passen Sie mal auf. Mögen Sie Bier oder Wein lieber? Er sagt, ich trinke ganz gerne ein Bier. Habe ich dann gesagt, ganz spontan, würden Sie das Bier ins Glas einschenken und erst nach 2 Wochen trinken? Ich gesagt, nee, ist ja nicht mehr so gut, es muss ja frisch sein. Sagt, sehen Sie, und deshalb kaufen andere eine Getreidemühle, damit es frisch ist. Ja. Ach so, hat er gesagt, jetzt habe ich es verstanden.
Also die meisten Leute ernähren sich eigentlich von Getreide, was Lack ist, was Schal ist, so wie Bier,
wenn man ja, stehen lässt. Ja, Mehl. Beim Mehl wird ja, wenn du Weißmehl kaufst zum Beispiel oder auch gemahlene, also dieses Mehl, da wird ja vorher das, was schlecht werden kann, entfernt. Mhm. Weißmehl mögen ja nicht mal die kleinen Käferchen in der Küche. Vollkorngetreide mögen sie. Mhm. Ja. Nee, das ist schon ganz spannend, die ganze Geschichte. Und ich denke immer, jeder möchte frischen Salat, keinen verwelkten Salat. Keiner wird einen Apfel in Stücke schneiden und erst nach 3 Tagen essen, wenn er schon richtig braun ist, oxidiert. Nur beim Getreide sieht man es einfach nicht. Also wenn du Getreide gemahlen hast, so siehst du nicht die Veränderung. Mhm. Gut, man kann die schmecken, es kann ranzig werden. Beim Weißmehl merkst du das gar nicht. Und wir sind seit Generationen einfach gewohnt, dass man sich Mehl kauft. Also das ist vergessen worden. Die Römer wussten das, die haben das ja frisch gegessen.
Du hast gerade schon erwähnt, dass du auch viel international unterwegs bist auf Backkongressen. Ihr hattet auch, habe ich gesehen, bei Instagram kürzlich erst einen Backkurs mit jemandem aus Panama und Singapur. Wo wird denn aktuell am besten gemahlen? Also wer sind die besten Bäcker, die besten Grain-Lover auf der ganzen Welt?
Wenn ich sage, wo die besten Bäcker sind, dann wird jeder hier im Land überrascht sein, sage ich, in den USA.
Und wo genau?
Die muss man nur finden, weil in den USA muss man nicht die Bäckereischule und diese Ausbildung durchlaufen, sondern du gehst zu einem guten Bäcker, lernst on the job und nach einem Jahr sagst du, okay, mach mal eine Bäckerei auf. Und in den letzten 20 Jahren hat sich da eine große Gruppe von Bäckern neu entwickelt.
In Kalifornien oder?
Da auch, ja. In San Francisco, da heißt Josie Baker auch noch, ne? Der Bäcker dort mit den richtigen Namen. Und ich habe mit einem der Bäcker aus Kalifornien hier schon Backkurse gegeben für deutsche Biobäcker. Und die haben gesagt, ein US-Bäcker. Und danach waren sie ganz begeistert, wie der gebacken hat, wie präzise der war und so weiter. Und ja, die Bäcker in den USA, was man auch hier nicht weiß, die kaufen nicht Weizen oder Roggen, die suchen sich den richtigen Weizen aus. Die haben eine ganz große Vielzahl verschiedener Weizen und sagen, je nachdem, was sie backen wollen, suchen sie es aus. Wenn du in die USA fährst, kaufst du dir Brot, sagst du, was das, soll das Brot sein? Was ist das? Für mich als Deutschen ist das kein Brot. Der Amerikaner, der hierher kommt, der das dort gewohnt ist, der geht in den Supermarkt und sagt, was soll das sein? Soll das Brot sein? Also gerade das Gleiche, ne? Und die meisten wissen gar nicht, wie gut da schon viele Bäcker sind mittlerweile. Aber wo, in der Relation wenige.
Was muss man als guter Bäcker, gute Bäckerin können und woran erkennt man ein richtig gutes Brot? Du hast mir jetzt ja hier ein Brot angeboten von dir mit Butter drauf.
Das ist mein Standardbrot. 60% trocken, 40% Dinkel. Lange Gehzeit, so 15 bis 20 Stunden Gärungszeit.
Das ist immer gefährlich, wenn man bei während einer Aufnahme isst, weil dann hängen mir wahrscheinlich ganz viele Sachen zwischen den Zähnen, gerade wenn es so gesunde, Lebensmittel
kannst
sind.
Kannst du die Kamera ausschalten?
Ja. Gerade wenn man sowas wie Salat isst oder so vor der Kamera und dann hängt einem so ein Teppich in der Fresse, das ist immer gefährlich, aber es schmeckt sehr gut. Das Brot ist super.
Ja, pass auf.
Ein bisschen sauer, aber gut.
Ich habe es wenig gesäuert eigentlich. Ah, ja, okay. Ja, ein Beispiel. Diese amerikanischen Bäcker, die ich kennengelernt habe, ich war ja dreimal auf einem Kongress in nördlich von Seattle. Mhm. Da waren Bäcker aus der ganzen Welt da.
Noch nördlicher als Seattle, das ist ja dann schon Kanada quasi.
Auf der halben Strecke. Da war dieser Wissenschaftler mit seinen ganzen Getreidefeldern. Der baute da, als ich dort war, hat er auch uns rumgeführt, 20.000 Sorten Weizen an. Mhm. Immer so 2x2 Meter, 20.000, ja. Da schöne Fotos gemacht. Mhm. Und dann habe ich Bäcker kennengelernt, die haben sich amüsiert über die deutschen Bäcker, vor allen Dingen, weil die Lehrlinge hier nachts um 2 oder 3 in die Bäckerei gehen müssen. Ja, muss alles schnell gehen. Ich habe dann diesen Josie Baker besucht, den Bäcker, der auch da Kurse gegeben hat in San Francisco. Und habe dann mit Erstaunen gesehen, da hat in der Bäckerei auch noch rundherum die Kaffeetische. Ne? Da waren in der Mitte war ein großer Tisch, da haben seine Bäcker, Frauen und Männer, die Brotlaibe geformt, nachmittags. Dann haben die in die Gärkammer geschoben, großen Wagen, ne? Zugemacht, dass es schön gehen kann. Und am nächsten Morgen, wenn der Erste kommt, der holt es raus, schiebt es in den Backofen rein. Mhm. Damit haben die automatisch eine lange Gehzeit, was sehr gesund ist. Ja? Und das Brot ist klasse. Und sagen, warum muss man denn nachts aufstehen? Das ist völliger Unfug. Alle Amerikaner, die hier zu Besuch gewesen sind, Firma besichtigt haben, bekamen von mir das sogenannte Wolfgang Müsli. Findest du auf der Webseite auch. Also frisch gemahlener, ganz grob gemahlener Hafer, Banane gepresst vorher für die Süße, Obst drauf, Nüsse drauf, Hafermilch drüber oder Sojamilch oder auch Wasser. Nur keine Milch. Milch hat den Nachteil, dass es die Eisenresorption aus dem Hafer praktisch unterbindet. Mhm. Ja. Da binden sich ein paar Mineralien zusammen und nutzt das Eisen nichts mehr.
Da. Okay, aber was bedeutet das genau?
Oder auch Hafer dann nicht mit Milch einweichen.
Also Milch bindet das Eisen aus dem Hafer?
Und das deswegen, Eisen.
Ja. Das Eisen und deswegen kann es dann nicht mehr vom Körper aufgenommen werden. Okay. Ja. Interessant, das habe ich noch nie gehört.
Auch Eisen, wenn du dich für Ernährung interessierst, Eisen ist ja ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Weil wir haben sozusagen einen Pförtnerdienst für Eisen im Darm. Ja, also der Darm reguliert die Eisenaufnahme. Wenn zu viel ist, wird es ausgeschieden, aber nur Eisen aus Pflanzen.
Ah.
Der Körper kann Eisen aus tierischen Produkten nicht regulieren. Mm. Da kann auch zu viel Eisen aufgenommen werden, was auch wiederum zu Krankheiten führen kann. Also deswegen.
Also es ist quasi unmöglich aus pflanzlichen Produkten eine Überdosis an Eisen zu kriegen.
An Eisen auf jeden Fall, das geht nicht, weil der Darm, also der gesunde Darm kann es kontrollieren.
Es gibt allerdings auch, ich habe mich mal versucht, 3 Monate oder so vegan zu ernähren, es gibt allerdings auch sowas wie zu viele Ballaststoffe, das habe ich dann auch gemerkt. Wenn man jetzt wirklich nur Kichererbsen und Mandeln und so isst, dann hat man auch irgendwann, also das habe ich vorher nie so erfahren gehabt, als wenn man quasi wirklich nur pflanzliche Produkte zu sich nimmt, dass man dann auch einen Overkill an Ballaststoffen haben kann.
Müsste es mal nachrechnen, wie viel das gewesen sind. Also ich bin eher dafür, dass es 50, 60 Gramm sein sollten. Muss aber gewohnt sein. Ich habe das ja jeden Tag. Aber zumindest die Getreideballaststoffe machen noch was ganz anderes. Die helfen bei Verstopfung. Mhm. Ich hatte mal eine nette Erfahrung im Hotel in Bad Honnef. Damals gab ich noch Kurse in interkultureller Kommunikation. Das war 4-mal im Jahr. Und da sagte mir die Dame, die die Zimmer sauber macht, was machen Sie da, Herr Mock? Ich habe mir eine Handmühle dabei gehabt. Ne? Ich sagte, ja, ich mache jetzt mal mein Haferfrühstück. Sagt sie, warum? Und da fiel mir spontan ein, das hilft zum Beispiel bei Verstopfung. Dann sagt sie, das habe ich ja. Ich muss seit 15, 20 Jahren immer Medikamente nehmen, Abführmittel nehmen. Ach, habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich lasse Ihnen, wenn ich nach Hause fahre, die kleine Mühle da, kaufen Sie sich ein bisschen Hafer im Reformhaus oder sonst wo und probieren Sie es mal aus. Mhm. Nach 3 Tagen ist die Verstopfung weg. Beim nächsten Besuch stürzt sie auf mich zu und sagt, Herr Mock, es hat funktioniert. Da bin ich zu meinem Arzt und habe gesagt, Sie sind ein Stümper. Na, der Arzt ihr erwidert, so sie mir berichtet hat, ja, wissen Sie, über Ernährung lernen wir Ärzte nichts. Mhm. Bis heute. Ja. Das fand ich lustig. Und die Sache war geheilt. Ja. Allerdings muss ich dazu sagen, es klappt nicht bei allen. Es gibt 1-2% der Menschen, die unter Verstopfung leiden, aus psychischen Gründen. Mhm. Da nutzt das nichts.
Oder wie meine Frau, die, ich denke, das kann ich sagen, Verstopfung kriegen, wenn sie Gluten essen, weil sie glutenintolerant sind.
Das ist natürlich
da ist die
nicht so schön,
ne? Nächste Frage. Gluten. Was sind so die Herausforderungen, wenn man versucht, gutes, glutenfreies Mehl herzustellen? Es gibt ja Buchweizen und ich glaube auch Hirse. Es gibt ja auch glutenfreie Haferflocken, also haben wir zumindest zu Hause. Sie hat nicht Zöliakie, also es ist nicht so, dass wenn sie quasi ein Mehlatom ihre Lippen berührt, dass sie dann sofort irgendwie ins Krankenhaus muss. Das kennen wir auch, da haben wir sogar auch Bekannte, bei denen das richtig schlimm ist. Mhm. Bei ihr ist es so, ich sag mal, die kann auch, wenn ich eine Pizza bestelle, kann sie auch mal vom Belag ein bisschen was essen und das wird dann schon irgendwie okay sein. Also so, aber klar, so die normalen glutenhaltigen Speisen und auch jetzt zum Beispiel Sojasauce oder Bier kann sie nicht zu sich nehmen. Was würdest du ihr empfehlen?
Also wenn sie tatsächlich glutensensibel ist, ja, und keine Zöliakie hat, dann sollte sie mal ein Stückchen Brot probieren, was lange gegärt hat. Mhm. Weil da werden eine Menge Stoffe abgebaut hinterher und es kann sein, dass das schon hilft. Ansonsten, ja gut, ich habe ja mal einen Workshop gemacht, internationalen Workshop, mit glutenfrei backen. Mhm. Genau. Die haben da mit Reis und Hirse und allem Möglichen gearbeitet und Buchweizen, aber auch ganz schöne Brote gemacht. Ne? Also das war ganz gut. Ich war selbst überrascht.
Ja, ja, ich glaube, Kartoffelmehl kann man, glaube ich, auch machen, oder
ja,
was?
Ja.
Also es gibt da alle möglichen, es gibt auch so Backmischungen, die tatsächlich ganz gut sind. Also wir haben auch so Beispiel für Pfannkuchen morgens oder so, das ist dann so wie eine Mischung aus verschiedenen glutenfreien Mehlen, die dann zusammengeschmissen werden, weil das Problem ist ja immer, also es gibt so, sie sagt auch, es gibt 2-3 Sachen, die sich glutenfrei quasi fast nicht gleichwertig herstellen lassen. Also zum Beispiel ein richtig guter Donut oder ein richtig guter Pizzateig, weil dieser Kleber vom Gluten, den kriegt man einfach nicht so so matschig hin. Also es ist, man kriegt halt quasi, das mag ich auch ganz gerne, also glutenfreier Kuchen zum Beispiel ist immer ein bisschen matschiger als normaler Kuchen und glutenfreies Brot ist immer ein bisschen härter, ein bisschen krosser als glutenhaltiges Brot. Aber wenn man quasi genau versucht, diese Matschigkeit zu treffen, wie zum Beispiel auch bei einer guten bayerischen Butterbrezel oder sowas, das ist glutenfrei quasi.
Gut, ist halt
sehr, sehr schwierig. Eine
Einschränkung. Also ich kenne ja eine Firma, ich bin auch mit dem Geschäftsführer ja befreundet, das ist die Firma Schnitzer in Offenburg. Die stellen ja glutenfreie Produkte her, diverse. Und wenn du nach Berlin kommst nächstes Mal, dann geh in den Laden, ganz nah an der großen Hauptstraße, Aera Bread. Mhm. Das ist diese Ex-Schauspielerin, jetzt auch junge Mutter geworden letztes Jahr.
Ja. Ich glaube, ich habe es von der sogar mal gehört.
Ja, die verschickt sogar ihre Brote und die hat auch Kuchen, die hat leckere Sachen da, alles glutenfrei. Die malt auch mit einer Mühle von uns zum Beispiel das, was sie frisch braucht. Finde ich ganz toll, wie sie das gemacht hat. Und ja, das würde ich auf jeden Fall machen.
Wie lange kennst du denn meinen Vater schon und wie war der, als er jünger war?
Den habe ich ja hier gar nicht kennengelernt. Der ist ja hier mal ein paar Jahre aufgewachsen, glaube ich. Oder
genau.
Wohnte hier vorne. Im ersten Gebäude.
Nee, ja, also quasi in diesem Gebäudekomplex von dir. Ah ja, okay.
Ja. Und also nicht, also lange vor meiner Zeit, ja. Mhm. Nö, der hat mal eine Mühle gekauft und dann ist er hier mal reingeplatzt und dann hat er die Tabletts entdeckt, hat die Tabletts gekauft. Ne?
Das die hier, hast du auch entwickelt?
Den Pendolino, aus Ärger, wie die Mühle. Ich hatte immer aus Griechenland diese kleinen Tabletts, weißt du, so wie die Tässchen, auch in der Türkei für den Tee, so rumgeschleppt werden aus Messing. Nur wenn man dann dreimal die Schrauben neu angeschraubt hat und habe ich so gedacht, jetzt mache ich mein eigenes, wo auch meine Flasche Wein drauf passt, ein schönes großes aus Edelstahl. Mhm. Das ist Pendolino und das ist wirklich ein schönes Teil. Ihr habt ja, hörst du welches zu Hause, oder?
Also mein Vater hat auf jeden Fall welche. Ich weiß nicht, ob ich eins habe.
Hat er keins gegeben? Ist ja allerhand.
Er hat, glaube ich, 5 gekauft oder so.
10 letztes Mal.
Ja, der übertreibt immer. Das liegt in der Familie. Ich muss dir noch ein Kompliment aussprechen. Und zwar habt ihr wirklich einen super Social-Media-Auftritt. Ich weiß nicht, wer den von euch macht, aber wir machen zum Teil auch jetzt mit, oder wollen wir anbieten, so wie Social-Media-Consulting. Und ihr macht wirklich alles richtig. Also ich meine, ihr habt auch 20.000 Follower auf Instagram, was echt ziemlich amtlich ist.
Keine gekauften dabei.
Ja. Nee, das merkt man auch, es ist alles organisch gewachsen und auch zum Teil richtig witzige Posts, also wo ihr da an Halloween zum Beispiel eine Mühle wie so ein Vampir verkleidet habt und so, das sowas finde ich einfach cool, witzig und das macht schon Spaß, also kann ich auch unserer Hörerschaft nur empfehlen, das mal auszuchecken. Vielen Dank, Wolfgang, für das schöne Gespräch. Ich finde es super, dass du dir Zeit genommen hast für dieses nischige, kauzige, schrullige Format.
Es war ja nur ganz locker, anders wie erwartet und ganz wenig Fragen zu den Mühlen. Oder ich habe dich abgelenkt mit meinen kleinen Kurzgeschichten. Ja,
willst du noch irgendwas loswerden zu den Mühlen?
Du darfst nie sagen, gesundes Getreide. Du musst sagen, es muss schmackhaft sein. Meine Tochter war damals 6 Jahre, als wir es umgestellt hatten. Mhm. Und hätte ich dir was angeboten, was nicht schmeckt, hättest du es nicht gegessen.
Naja, das ist wie ein Tesla muss ja auch, der hat sich auch verkauft, weil er sexy war, nicht weil er so ökologisch war oder sowas, sondern weil es einfach das erste Elektroauto war, was quasi mit einem Porsche mithalten konnte. Das war der Unique Selling Point.
Ich glaube, ich müsste mehr sexy sein, damit mehr Mühlen verkauft.
Du bist sexy genug, Wolfgang.
Oh, danke.
Für mich reicht
das. Das habe ich noch nie gehört. So.
Mich hast du zu dir nach Hause bekommen. Vielen Dank. Und bis hoffentlich ganz bald, spätestens natürlich im Sommer in Großumstadt.
Ich würde mich drauf freuen.
Nach der Aufnahme mit Wolfgang Mock haben wir uns noch angeregt unterhalten und auch Tage später noch miteinander gechattet. Er hat mir noch super viele Tipps für die Region gegeben und unter anderem zu dem Krav Maga-Kurs eingeladen, den er ab Sommer diesen Jahres in Großumstadt leitet. Ich habe mir dann auch tatsächlich sofort seine Haferflockenquetsche Flake Lovers geholt, weil mich seine Ausführungen über die Vorteile frisch gequetschter Haferflocken unter anderem für die Darmgesundheit überzeugt haben. Hat euch die Folge gefallen? Dann schickt mir gerne eine Nachricht, am besten auf Instagram. Ihr dürft euch auf viele weitere spannende Gäste bei HTH Wildcard in den nächsten Monaten freuen. Wenn alles zustande kommt, werden wir unter anderem die YouTuberin Alicia Joe nach Köln ins Studio bekommen. Außerdem ein Strongman, also eine Person, die über 250 Kilo heben kann. Dann der ehemalige Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel, der jetzt für das Bündnis Sarah Wagenknecht ins Europaparlament will. Und Joy Ludow, die das Puppenhaus für unsere Tochter gebaut hat, sowie Schnappi das kleine Krokodil eingesungen hat. Außerdem werde ich mit dem guten Freund Josef, den ihr vielleicht von meinem Roadtrip nach Linz mit den Ukrainerinnen vor 2 Jahren kennt, über die geplante Legalisierung von Marihuana reden. Josef hat seine Masterarbeit über kalifornisches Cannabis geschrieben und verkauft hauptberuflich seit Jahren potente Marihuana-Stecklinge in Österreich, was in Österreich 100% legal ist. Das ist wirklich ein wilder Haufen. Ich freue mich mega auf die Ergebnisse. Wenn euch unsere Sachen gefallen, vergesst nicht, uns eine Bewertung auf allen Plattformen zu geben. Natürlich im Idealfall gut. 4 meiner nischigen Deep Dive Gespräche sind jetzt übrigens auch bei YouTube zum Teil ziemlich gut geklickt unter einem eigenen Kanal namens Thomas Talks. Checkt den Kanal gerne aus, abonniert ihn und kommentiert unter die Videos dort, welche Gäste ihr euch als nächstes wünscht. Wir hören uns spätestens Montag. Macht's gut.